Ja, es geht heute um das gute Leben wieder und diesmal ist das Thema Umgang mit Verfehlungen. Und ich habe in einer meiner letzten Predigten erzählt, dass ich vor ein paar Jahren heimlich einen Schlüssel nachgemacht habe, um in der Vinja zu beten. Und nach der Predigt ist jemand auf mich zugekommen und hat gesagt, du hast gar nicht die ganze Geschichte erzählt, das ist doch noch weitergegangen. Das möchte ich heute tun, weil das war während Birgits Sabbatzeit und das ist gar keinem aufgefallen, dass ich da mit dem nachgemachten Schlüssel immer in die Vineyard gegangen bin zum Beten. Aber eines Abends nach dem Beten bin ich zu Hause, wollte ich in meine Wohnung reingehen, versuch aufzuschließen und mein eigener Schlüssel passte nicht mehr. Da habe ich gedacht, was ist das denn? Und ich musste den Schlüsseldienst rufen und habe dann festgestellt, das Schloss war kaputt. Und in dem Moment hat Gott zu mir gesprochen und da war doch was mit einem Schlüssel. Und ich habe gemerkt, war wohl nicht so ganz korrekt. Und am nächsten Tag bin ich dann direkt hin und habe alle Beteiligten eben den gebeichtet und den Schlüssel zurückgebracht. Und ja, was mir dabei so bewusst geworden ist, ist, Gott segnet nicht unbedingt alles, was wir so tun, sondern er überführt uns auf liebevolle Weise. Manchmal, indem man vor der eigenen Tür auf einmal steht und nicht mehr reinkommt. Das gute Leben und unser Umgang mit Verfehlungen, darum geht es heute. Und ich möchte zunächst einen Unterschied machen zwischen Fehlern und zwischen Fehlverhalten. Weil Fehler sind ein ganz natürlicher Teil unseres Lebens. Wir müssen sogar Fehler machen, weil nur dann verbessern wir uns. Wenn ein Kind nicht hinfällt, dann wird es nie laufen lernen. Oder ein Schüler, der gerade schreiben lernt, der macht natürlich Fehler. Aber nur dann verbessert er sich und irgendwann werden die Fehler weniger. Also Fehler machen ist ganz normal. Ja, Fehler sind sogar notwendig, denn ohne Fehler gibt es kein Wachstum. Und deshalb brauchen wir eine Fehlerkultur. Eine Fehlerkultur, die Wachstum zulässt und die Fehler nicht verurteilt. Weil ohne das Zulassen von Fehlern werden wir auch als Gemeinde handlungsunfähig. Aber das bedeutet auch, dass wir einen guten dass wir den Mut haben zum Fehler machen. Das bedeutet, dass wir die Unvollkommenheit willkommen heißen. Aber andererseits brauchen wir auch einen guten Umgang mit echter Schuld und mit echtem Fehlverhalten. Und darum geht es heute in der Predigt. Ich habe vor einigen Jahren in der Passstraße in so einem großen Gebäudekomplex gewohnt, hier in der Nähe der Vineyard, und ich habe viel für das Stadtviertel gebetet. Und im Erdgeschoss mit dem immer offenen Fenster zur Straße hin wohnte Janzi. Und dort am Fenster saß Janzi oft und die grüßte jeden, der vorbeiging. Und ich lernte Janzi auf einer Party meiner Nachbarin kennen und sie erzählte, dass sie aus Indien zum Studium hierher gekommen ist, ganz alleine. Zu dem Zeitpunkt hatte sie schon keine Haare mehr. Sie hatte Krebs bekommen und musste eine Chemotherapie machen. Und danach war sie so geschwächt, dass sie aufrecht im Bett gelegen hat, am offenen Fenster mit dem Blick zur Straße. Und ich habe ihr immer im Vorbeigehen Hallo gesagt. Das war eine Zeit, in der ich viel Stress auf der Arbeit hatte und nicht den Kopf frei für weitere Gespräche. Und irgendwann fiel mir auf, dass das Fenster immer zu war. Und ich habe beim Hausmeister nachgefragt. Und ich werde nie vergessen, wie er gesagt hat, die Frau aus dem Erdgeschoss, die ist doch tot. Und als ich das gehört habe, bin ich in meine Wohnung und ich habe bitterlich geweint über die verpassten Gelegenheiten, über meine eigene Unsensibilität, über meine Gleichgültigkeit. Und ich habe vor Gott meinen ganzen Schmerz ausgebreitet über mein eigenes Fehlverhalten. Janzi ist nur 36 Jahre alt geworden und in einem fremden Land gestorben. Das hat mich so wenig gekostet, mich einfach mal zu ihr zu setzen, ihr zuzuhören. Vielleicht mit ihr zu beten. Und ich habe es nicht getan. Ich habe die Gelegenheit versäumt. Und dann war es unwiederbringlich zu spät. Und ich habe Gott unter Tränen um Vergebung gebeten. Ich habe ihn gebeten, mich trotzdem zu gebrauchen, damit Menschen gerettet werden. Und ungefähr ein Jahr danach ging das mit der G-Light-Bar los. Und ich durfte mit Jugendlichen beten. Ich durfte mit ihnen Bibel lesen und ich habe erlebt, wie Menschen zum Glauben gekommen sind. Und letztes Jahr im Sommer war ich dabei, als ein indischer Student sein Leben Jesus gegeben hat. Das war Nihal. Nihal ist für mich so ein bisschen wie ein Trost. Nihal kommt ja auch aus Indien. Und ich bete so sehr dafür, dass Menschen in meinem Umfeld Jesus kennenlernen und dass Gott mir hilft, Gelegenheiten nicht mehr zu verpassen. Und ich bin unendlich dankbar dafür, dass ich einen Gott habe, der mir mein Fehlverhalten vergeben hat, der mich begnadigt hat. Es gibt ja diese Fernsehsendungen, die im Gerichtssaal spielen. Und dann gibt es den Angeklagten, es gibt den Staatsanwalt und es gibt den Verteidiger und es gibt den Richter. Der Staatsanwalt liest die Anklage vor, der Verteidiger bittet um mildernde Umstände oder er versucht, die Unschuld zu beweisen und der Richter spricht das Urteil. Ich glaube, Begnadigung kommt in diesen Fernsehserien nicht vor. Ich habe jetzt länger keine geguckt. Aber Begnadigung bedeutet, der Angeklagte ist zwar schuldig, aber er wird nicht bestraft. Und im biblischen Kontext bedeutet das, dass jemand anderes die Strafe trägt. Jesus hat für unsere Schuld am Kreuz die Strafe getragen. Und wir dürfen Frieden haben, denn wir sind begnadigt. Und davon leitet sich das Wort Gnade auch ab. Gnade gibt uns Lebensqualität. Gnade lässt uns den Kopf erheben, wenn wir schuldig geworden sind. Gnade befreit uns und Gnade reinigt uns. Gnade ist das größte Geschenk, das uns Jesus gemacht hat. Und ich habe vor einigen Tagen in der Bibel folgenden Vers gelesen, in Hebräer 13, Vers 9. Lasst euch nicht durch mancherlei und fremde Lehren umtreiben, denn es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest wird. Welches geschieht durch Gnade? Gnade bewirkt, dass unser Herz fest wird, dass es nicht unter der Last des Versagens zerbricht. Gnade schützt unser Herz. Nicht das Einhalten von Geboten, nicht unsere Leistung, auch nicht unsere guten Taten machen unser Herz fest. Nur die Gnade macht das Herz widerstandsfähig. Und dadurch haben wir einen freien und vertrauensvollen Zugang zu Gott, weil Jesus uns unsere Schuld vergeben hat. Und das gibt uns Lebensqualität. Das gibt uns gutes Leben. Und Vergebung ist der Schlüssel dazu. Aber Vergebung ist tatsächlich an eine Bedingung geknüpft. Denn Gott ist heilig und er hat seinen Sohn für unsere Schuld sterben lassen. Und deshalb sind Gnade und Vergebung unendlich kostbar. Das müssen wir wissen. Was ist also die Bedingung für Vergebung? Jesus gebraucht in Matthäus 6 ganz deutliche Worte, ab Vers 14. Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Für den Umgang mit Fehlverhalten bedeutet das, so wie ich mit den Verfehlungen anderer umgehe, geht Gott mit meinen eigenen Verfehlungen um. Da gibt es einen direkten Zusammenhang. Als Jesus sich von seinen Jüngern verabschiedet hat, gibt er ihnen Folgendes mit auf den Weg. Das steht in Johannes 20, ab Vers 21. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist. Und jetzt kommt's. Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Was für eine Macht gibt uns Jesus da? Wir haben tatsächlich die Macht, Sünden zu erlassen oder auch Sünden zu behalten. Daumen hoch oder Daumen runter? Das liegt in unserer Verantwortung. Dass wir anderen die Sünde behalten, das kann auf verschiedene Arten geschehen. Und es gibt in der Bibel ein ganzes Kapitel dazu, Matthäus 18. Und ich möchte zwei Punkte rausgreifen. Der erste Punkt: Wir behalten Sünden, indem wir nicht darüber mit dem Betroffenen sprechen. Wenn wir jemanden auf sein Fehlverhalten nicht ansprechen, dann behalten wir ihm die Sünde. Das muss uns bewusst sein. Zum Beispiel, indem wir übereinander statt miteinander reden, wenn es um Negatives geht. Und das geht so schnell. Vielleicht über die scheinbar harmlose Frage nach einem Feedback oder nach einer Einschätzung, wenn was nicht gut gelaufen ist. Und dann treffen sich zwei oder drei und fragen einander, ob sie die Situation ähnlich negativ wahrgenommen haben. Und plötzlich sind sich alle einig in der Wahrnehmung und der Betroffene, um den es geht, der ahnt gar nichts davon, weil niemand mit ihm gesprochen hat. Daumen hoch oder Daumen runter? Wie schnell urteilen wir über jemanden und der Betroffene bekommt das gar nicht mit? Er hat gar keine Chance, sich zu erklären oder sein Verhalten zu ändern. Und da gibt Petrus in Matthäus 18 eine ganz konkrete Anweisung, die sehr hilfreich ist. Matthäus 18, Vers 15. Wenn dein Bruder oder deine Schwester Schuld auf sich geladen hat, dann geh zu dieser Person hin und stell sie unter vier Augen zur Rede. Wenn sie auf dich hört, hast du deinen Bruder oder deine Schwester zurückgewonnen. Will sie davon nichts wissen, nimm einen oder zwei andere mit, denn durch die Aussage von zwei oder drei Zeugen soll jede Sache entschieden werden. Wenn dein Bruder oder deine Schwester auch dann nicht hören will, bring den Fall vor die Gemeinde. So sollen wir mit Fehlverhalten umgehen. Wir sollen es nicht in der Gemeinde rum erzählen. Wir sollen es auch nicht im Vertrauen einem Dritten oder Vierten erzählen, sondern die betroffene Person unter vier Augen ansprechen. Dann wird das Negative nicht groß gemacht und breit getreten. Und nur so gibt es eine Chance für eine Verhaltensänderung und Sünde kann vergeben werden. Lasst uns da den Mut haben, ehrlich miteinander zu sein. Der zweite Punkt: Wir behalten Sünden, indem wir an die Vergebung Bedingungen knüpfen. Also wenn uns jemand um Vergebung bittet und wir vergeben ihm nicht, dann bleibt die Sünde zwischen uns bestehen und trennt uns voneinander. Das ist soweit klar. Aber es ist tatsächlich genauso, wenn wir an die Vergebung Bedingungen knüpfen. Zum Beispiel die Bedingung, dass der andere sich erst bewähren muss, bevor ich ihm glauben kann, dass er es wirklich ernst meint. Wir kennen das aus dem Strafrecht, wenn eine Strafe auf Bewährung ausgesetzt wird. Der Angeklagte bekommt dann einen Bewährungshelfer und er darf sich kein Fehlverhalten erlauben, weil sonst wandert er ja wieder ins Gefängnis. Vergebung auf Bewährung setzt unter Leistungsdruck. Weil wir müssen uns dann beweisen, wir müssen uns ja das Vertrauen wieder erarbeiten. Und das lässt keinen Raum für Fehler. Und dementsprechend schwer fällt es uns, Fehlverhalten zuzugeben, weil wir fürchten ja dann die Konsequenzen. Weil wenn ich zugebe, dass ich mich falsch verhalten habe, vertraut mir der andere vielleicht nicht mehr. Und dann komme ich unter Druck. Und dann verschweige ich es doch besser und dann hoffe ich, dass es nicht rauskommt. Vergebung auf Bewährung trennt uns mehr voneinander, als dass es uns einander näher bringt. Petrus stellt in Matthäus 18 die Frage, wie oft er eigentlich vergeben muss. Vielleicht 7-mal? Und Jesus antwortet 70-mal 7-mal. Das hört sich erstmal viel an, aber es geht um einen Lebensstil der Vergebung. Und dieser Lebensstil der Vergebung ist darin begründet, dass uns selbst unendlich viel mehr vergeben worden ist. Echte und bedingungslose Vergebung kann schmerzhaft sein. Und manchmal ist es ein Prozess. Und ich persönlich würde am liebsten alles immer ganz schnell vergeben, damit wieder Frieden ist, weil ich mag keine Konflikte. Aber ich habe gemerkt, dass die Beziehungen dann an der Oberfläche bleiben. Und ich möchte nicht mehr an der Oberfläche bleiben. Ich möchte den anderen verstehen. Ich möchte verstehen, warum du so handelst. Ich möchte mich in deine Sicht der Dinge hineinversetzen. Ich möchte deine Motive verstehen. Und nur dann, wenn Dinge konkret angesprochen werden, können sie auch konkret vergeben werden. Weil oft tauchen die oberflächlich vergebenen Sachen irgendwie ab und bei der nächsten Gelegenheit sind sie dann doch wieder auf dem Tisch, weil sie nie ganz weg waren. Und deshalb ist es so wichtig, miteinander im Gespräch zu bleiben. Nicht in den Rückzug zu gehen, nicht auf Distanz zu gehen. Schwierig ist es, wenn ein heißer Konflikt zu einem kalten Konflikt wird und sozusagen abtaucht. Wenn man nicht mehr miteinander redet oder sich gegenseitig aus dem Weg geht. Kalter Krieg sozusagen. Und das kann sich über Jahre hinweg verhärten. Ich erlebe das im Altenheim immer wieder, wenn wir nach Angehörigen fragen. Und dann kommt die Aussage, es ist kein Kontakt mehr. Es ist mal irgendwann irgendetwas vorgefallen und dann war kein Kontakt mehr da. Konkret und bedingungslos vergeben bedeutet, dass die Schuld tatsächlich weg ist. versenkt in der tiefsten Tiefe des Meeres. Und da ist Fischen verboten. Und das entlastet, das befreit. Und das gibt uns Lebensqualität und ein gutes Leben in unseren Beziehungen. Wenn wir uns trauen, unter die Oberfläche zu gehen, wenn wir den Mut haben, tiefer zu graben, dann entdecken wir, dass unter der Schlacke und unter dem Geröll echtes Gold wartet. Du bist wertvoll und Gott hat dir ein Herz aus Gold geschenkt. Die Verfehlungen in deinem Leben sind die Schlacke um das Herz drumherum. Aber Gott möchte das Gold zum Vorschein bringen. Deshalb muss die Schlacke weg. Und seine Vergebung reinigt und läutert uns. Und nur wenn wir dieses Wertgefühl für uns selbst entwickeln und uns in Gottes Augen sehen, werden wir in der Lage sein, das Gold im anderen zu sehen. Und Gott möchte, dass wir uns gegenseitig dabei helfen. Einander vergeben bedeutet, die Schlacke wegzuräumen. Weil wir das Gold im anderen zum Vorschein bringen möchten. Da ist Gold drin. Und vor einigen Jahren habe ich auf einer Konferenz 3 bemerkenswerte Redner erlebt. Der eine, ein ehemaliger Zuhälter. Der andere, ein ehemaliger Häftling. Und der dritte, ein ehemaliger Obdachloser. Mittlerweile alles gestandene Männer im Reich Gottes, die wirklich ein großer Segen für viele Menschen sind. Der frühere Zuhälter hat eine ganz besondere Gabe darin, Menschen in die Freiheit zu führen. Der Ex-Knacki hat eine ganz starke prophetische Gabe und er predigt in einer Art und Weise über die Gnade Gottes, die ganz vielen Menschen Heilung und Befreiung gebracht hat. Und der frühere Obdachlose legt die Bibel in brillanter Weise aus. Und ich werde nie vergessen, wie der da vorne gestanden hat und gesagt hat, ich war der Mauertoni. Ich habe auf der Straße gelebt. Und eines Tages bin ich in eine christliche Teestube gekommen und habe Christen gefunden, die mir geholfen haben. Das hat mein Leben verändert. Diese 3 Männer haben zum Glück Christen in ihrem Umfeld gefunden, die sie nicht verurteilt haben, die nicht den Daumen nach unten gehalten haben, weil sonst wären sie nicht so ein Segen für viele Menschen. Ich fand das so gut in der Begrüßung, was Paul gesagt hat, von diesen ganzen Halunken, von diesen ganzen Strolchen, von denen wir da in der Bibel lesen. Gestandene Männer und Frauen Gottes, begnadigte Sünder. Gott kann aus unseren Verfehlungen und unserer Unvollkommenheit Großes machen, wenn wir ihm dabei nicht im Weg stehen und wenn wir uns nicht gegenseitig verurteilen. Wir werden gleich noch Abendmahl haben. Und ich möchte zum Abschluss der Predigt noch beten. Jesus, ich danke dir für deine Gnade. Danke, dass du für uns die Strafe bezahlt hast. Danke dafür, dass wir in deinen Augen wertvoll sind. Und dass du jedem von uns ein Herz aus Gold gegeben hast. Bitte hilf uns dabei, dieses Herz in uns selbst und im anderen zu entdecken und die Schlacke drumherum wegzuräumen. Bitte decke du wunde Punkte auf, die uns und andere an einem guten Leben hindern. Heile uns und zeige uns die nächsten Schritte, die wir konkret gehen können. Gib du uns den Mut zur Veränderung und zu einem guten Leben unter deiner Führung. Amen.